Guten Abend miteinander. Es ist 8 Uhr. Nehme ich an, der schaut gerade auf die Uhr, es wird wohl stimmen. Ich begrüße Sie recht herzlich zum Stadttalk von heute Abend. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich konnte Sabina Schneeberli einladen. Es ist der zweite Anlauf, den ich es probiert habe. Ich habe es vor einem guten Jahr mal probiert. Dann war gerade Tag und Nacht aktuell. Und dann ist offensichtlich relativ viel gelaufen. Dann hat es einfach nicht geklappt. Jetzt ist eine ruhigere Phase, nehme ich an, und darum hat es heute geklappt. Herzlich willkommen, Sabina Schneeberli, bei uns in der Coal Mines Winterthur. Sabina Schneeberli muss man, glaube ich, nicht wahnsinnig gross vorstellen. Bekannt worden als die Direktorin von dieser Serie, die irgendwie 1993 gelaufen ist in der Schweiz. Dann bei verschiedenen Filmen dabei gewesen, zum Beispiel Ernstfall in Havanna mit dem Victor Jacobo. Oder auch Mein Name ist Eugen, ist ein grosser Erfolg gewesen. Oder kürzlich Baba Song oder Das Geheimnis von Murk. Murk, gell?
Gut auswendig gelernt.
Murk. Genau. Und am Schluss die, eben die besagte TV-Serie Tag und Nacht, die Doku-Soap von der Permanence am Bahnhof, wo leider nach der ersten Staffel wieder abgesetzt worden ist. Über all das werden wir heute Abend miteinander reden. Wir werden aber auch probieren, noch etwas Persönliches von dir zu hören, über dich herauszufinden. Herzlich willkommen, Sabina. Ich werde anfangen mit einem Zitat, das ich auf deiner Homepage gefunden habe. Grosser Erfolg und grosse Liebe bringen grosse Risiken. Weißt du noch, wer das gesagt hat oder warum das auf deiner Homepage steht?
Ja, das sind so Weisheiten vom Dalai Lama, wo ich einfach, mich ein bisschen damit beschäftige und mir so auch ein bisschen durchs Leben helfe. Das ist für mich wie so ein bisschen eine Lebensphilosophie. Und, ja, und das ist etwas, was mich beschäftigt. Und zum Teil habe ich auch eben ein paar persönliche Sachen auf meiner Seite. Und das ist eines davon, was dazugehört.
Hat es irgendeinen bestimmten Grund oder einen bestimmten Zeitpunkt gegeben, wo du auf das gestoßen bist?
Auf was meinst du jetzt?
Auf den Dalai Lama und auf seine Weisheiten, oder?
Ja, also das ist ein Prozess über Jahre, wo ich mich mit verschiedenen Religionen angefangen habe, ein bisschen auseinandersetzen und mich interessieren dafür. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ist jetzt irgendetwas passiert oder irgendein Anlass oder so, dass ja, dass ich auf das gekommen bin. Das kann ich eigentlich nicht sagen.
Okay. Das Zitat, das ich brachte, an grosser Erfolg und grosse Liebe bringen grosse Risiken, trifft das auf dich zu?
Also ich denke, das ist etwas, das auf alle zutreffen kann, nicht nur auf mich persönlich. Aber ich sehe es in meinem Beruf und in meinem Umfeld, dass schon Erfolg auch Risiken mit sich bringen oder auch Schattenseiten haben.
Auf die
und dass man da sehr aufpassen muss, dass man Balance behalten. Also ich für mich, mir ist es wichtig, dass ich eine gute Balance für mich habe.
Zwischen
Beruf und Privatleben, einfach meine Prioritäten, dass ich meine persönlichen Prioritäten nicht aus dem Auge verliere. Was mir wirklich wichtig ist im Leben und wo wirklich die Werte sind. Also weil in diesem Beruf ist ja oft, eben, dann hat man mal plötzlich wahnsinnig Erfolg und ist in allen Zeitungen. Und, ich versuche das eigentlich alles nicht persönlich zu nehmen.
Klingt das auch?
Ja, ich glaube schon. Also ich habe das Gefühl, dass mir das gelingt. Ja.
Mhm. Ich stelle mir das relativ schwierig vor, wenn man praktisch permanent in den Schlagzeilen ist, oder?
Das bin ich ja nicht. Also, das ist ja eben jetzt zum Beispiel Fall Tag und Nacht, wenn da Premiere ist und das jetzt im Fernsehen kommt, dann sind alle daran interessiert und dann gibt es viele Interviews und so. Aber das flaut ja dann auch wieder ab. Also, das ist ja so eine Wellenbewegung. Und ich bin jetzt auch nicht jemand, wo mich irgendwie in die Öffentlichkeit oder den Medien aufdrängt. Also ich bin eher jemand, wo mir ist das immer eher unangenehm. Also ich liebe meine Arbeit und mir geht es um Inhalt. Aber so die ganze Mediengeschichte, das ist immer eher etwas, was mich nervös macht und wo ich mich eigentlich gar nicht so mit wohlfühle.
Also so Sachen wie heute Abend zum Beispiel auch.
Nein, das finde ich jetzt ein sehr netter Rahmen, muss ich sagen. Also ich finde den Ort, ich bin noch nie da gewesen und das, ich habe gerade gefunden, es ist sympathisch. Also all die vielen Bücher allein schon, das ist ein guter Ort.
Okay, dann wollen wir mal ein bisschen zurückblättern in deinem persönlichen Buch. Du bist ja nicht von Haus auf in eine Schauspielerfamilie geboren. Dir ist das nicht in die Wiege gelegt worden, die Karriere, die du gemacht hast. Warum oder wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, so eine Karriere einzuschlagen?
Also ich habe schon von klein auf an, also mit, ich weiß nicht, ich war vielleicht 5 gsi, bin ich ins Ballett. Also ich habe mich schon mit ganz klein mit dem Körper, mit Bewegung beschäftigt. Ich habe Geige gespielt. Also ich bin gefördert worden im musischen Bereich. Also sagt das eben musikalisch und tänzerisch. Und das ist irgendwie wie so harmonisch hat sich das so ergeben eigentlich. Das ist nicht ein Entscheid, wenn ich irgendwann gefällt habe, ich wollte unbedingt Schauspielerin werden oder ich wollte unbedingt Tänzerin werden. Das ist wie eigentlich logisch gewesen, so.
Ja. Du hast gerade mit 17 wieder die Schauspielschule.
Mhm. Und bin nicht angenommen worden.
Warum?
Also ich bin glaube wie einfach viel zu naiv an die Aufnahmeprüfung gegangen. Ich war nicht sehr gut vorbereitet. Ich hatte niemanden, der mich da unterstützt hat, wirklich. Also, der mich gecoacht hat und mir gesagt hat, du musst auf das und das schauen. Oder mit mir, ich musste 3 oder 4 Monologe vorbereiten. Und ich habe die einfach auswendig gelernt und bin dort hin. Und das war einfach jetzt naiv. Und sie haben dann gefunden, ich glaube, ich bin schon nach der ersten oder zweiten Runde rausgefallen. Und sie haben dann gefunden, ich soll in ein paar Jahren noch mal kommen.
Jetzt bin ich ein bisschen naiv. Was muss man dann machen, wenn man die Monologe nicht auswendig lernen muss? Was wäre denn richtig?
Ja, man muss natürlich schon ein bisschen versuchen zu interpretieren oder irgendwie einfach noch ein bisschen mehr machen als nur auswendig lernen.
Also nicht einfach so bockstief dastehen.
Ja, es war eben, ich weiss noch, ich habe irgendeinen schwierigen klassischen Monolog vortragen und die haben gemerkt, ich weiss überhaupt gar nicht, was ich da erzähle. Mhm. Und dann haben sie gesagt, ich soll doch jetzt das Ganze auf Schweizerdeutsch noch machen. Also das gleiche nochmal, also der ganze Monolog auf Schweizerdeutsch. Und dann bin ich, dann bin ich mit offenem Mund angestanden und habe nicht mehr weiter gewusst, irgendwie. Und bin, glaube ich, rot geworden und ein bisschen verdruckt. Und
zu Tode betrübt nach Hause gegangen oder gefunden, jetzt erst recht? Wie ist es denn weitergegangen?
Also ich habe in dieser Zeit habe ich mich schon sehr intensiv mit Tanzen beschäftigt und ich habe dann beschlossen, wenn ich nicht will, dann mache ich jetzt eine Tanzausbildung. Also, und das habe ich dann auch gemacht.
Im Ausland?
Nein, da in der Schweiz, in Zürich, habe ich dann eine professionelle Ausbildung gemacht, also noch 3 oder 4 Jahre zusätzlich zu dem, was ich schon gemacht habe. Und ich habe dort, also die Basis war Ballett, klassisches Ballett. Ich habe Jazz gemacht, Modern, ich habe gesteppt, Flamenco, also alles Mögliche. Und das ist eigentlich für mich wahrscheinlich ein guter Weg gewesen, das erste Mal über den Körper irgendwie, vor allem in diesem Alter, mich auszudrücken, zu lernen, als über die Sprache.
Aber im Ausland hat dann eigentlich Karrieren angefangen? Also mit den ersten grossen Rollen, die du dann bekommen hast?
Ja, ich habe natürlich dann als Tänzerin geschafft im Ausland. Also ich war in Wien knapp ein Jahr und habe dort Tanztheater gemacht. Also was wirklich noch erstaunlich war, weil das ist ja auch ein Herzpflaster, also als Tänzer. Ich habe sofort Angebot gehabt. Also ich habe sofort nach der Ausbildung habe ich 3 oder 4 Angebote gehabt und konnte aussuchen. Also ich bin recht verwöhnt eigentlich eingestiegen im Beruf und habe das Gefühl gehabt, das ist ja ganz einfach. Und habe dann eben Tanztheater gemacht in Wien und dann bin ich auf Hamburg und habe dort 2 Jahre Cats gemacht.
Da hat es, glaube ich, 1500 Bewerberinnen gehabt für die Rolle.
Ja, ich glaube, das sind noch mehr gewesen. Das sind aus ganz Europa sind sie angereist und da haben auch schlussendlich Amerikaner sind mit in der Show am Schluss gewesen. Ich bin, glaube ich, die einzige Schweizerin. Nein, mit der zweiten sind wir, noch eine andere Schweizerin.
Ja. Was ist denn das Rezept für dein Glück, wo du da gehabt hast?
Ja, also beim Tanzen, also ist es ja etwas, das kann mir ja, also ist es sicher ein bisschen Talent auch und eine Technik, die ich hatte. Also das ist ja, beim Tanzen ist es ja noch relativ einfach zu sehen, was jemand kann. Also dreht er 5 Pirouetten oder nur eine halbe, hat er das Bein da oben oder nur da. Und das ist Technik und dann kommt der Ausdruck dazu. Oh ja, und scheinbar hat das gelangt irgendwie, was ich mitgebracht habe.
Also nicht Glück, sondern Können eigentlich auch.
Ich glaube, das kann ich schon sagen, dass das schon auch Können war. Dass ich habe wirklich geschaffen für das, also ich habe hart trainiert.
Und ziemlich unten durch müssen. Ich habe irgendwo gelesen, in einem Blickartikel, dass sie irgendwie Knie weh da haben vom ewigen Vierfüßler als Kätzchen. Und
ah ja. Ja, das war halt eine Show, wo, also das Cats, wo man halt eben viel auf allen Vieren ist und auf den Knien. Und die Bühne war nicht flach, sondern so angeschrägt. Das heisst, man hat immer müssen, Balance, also irgendwie verschieben. Das ist dann auf den Rücken wiederum gegangen. Und ich habe das 2 Jahre gemacht, was extrem lang ist. Und da hat man dann schon irgendwann gewisse Abnutzungserscheinungen.
Und dann bist du zurück in die Schweiz?
Nein, dann bin ich auf Berlin. Dann bin ich auf Berlin als Theater des Westens. Das war damals ein sehr renommiertes Musical-Theater. Und bin dort dann auch einfach im Ensemble gewesen. Und dann sind wir mit einem Stück, und zwar mit «La Cage au Folle», sind wir auf Zürich als Gastspiel ins Opernhaus. Und während diesen Vorstellungen bin ich irgendwie angefragt worden von die Produktion, also einfach quasi die Produktion von der Niederdorf Oper, die Niederdorf Oper produziert hat mit dem Rudi Walter, ob ich nicht wette, bei ihnen einsteigen, also Niederdorf Oper quasi machen in der nächsten Saison.
Du bist ja du eine eigentliche Quereinsteigerin gewesen, das ist ja keine Tanzrolle mehr gewesen,
nein,
sondern Schauspiel.
Nein, das ist dann meine erste, Schauspielrolle gewesen, eigentlich vom Stand weg, also ich habe wirklich, das ist Learning by Doing.
Ohne irgendwelche Ausbildung, nichts.
Ja, nein, ich habe schon zwischendurch habe ich natürlich privat, also auch während der Tanzausbildung, habe ich auch privaten Schauspielunterricht genommen, Sprechunterricht, Gesangsunterricht. Also ich habe schon nebenher mich schon breiter irgendwo auch ausgebildet, das schon. Aber ich habe jetzt einfach nicht die klassische Schauspielausbildung genossen, was die meisten haben, die Schauspieler sind.
Kürzlich in einem Fernsehinterview hast du gesagt, du bereust es, dass du nie eine Schauspielausbildung gemacht hast.
Jein, ja. Also, ja. Ich habe einfach oft das Gefühl gehabt, dass mir doch irgendwie so irgendwo ein Boden fehlt oder so ein Grundwissen oder einfach so etwas, wo man sich zurück... wie soll ich das sagen? Wo man sich zurückberufen kann oder wo man so Schubladen hat, wo man kann sagen kann, so
das
Fundament,
ja.
Danke, genau.
Ja.
Das habe ich nicht. Das, bei mir ist es wirklich einfach das Learning by Doing und das Lernen über die Erfahrung und über Workshops, die ich dann gemacht habe, natürlich schon und so.
Und offensichtlich auch das Talent, was sicher braucht, oder?
Ja, sicher, das braucht es natürlich auch. Also, das ist etwas, was man nicht lernen kann. Also, entweder hat man das oder man hat es nicht. Aber ich denke, so ein Grund, eben so eine Ausstrahlung oder so ein Grundtalent muss sicher da sein.
Mhm.
Und auch die Bereitschaft, sich zu öffnen und in die Figuren sich hineinzudenken und so weiter.
Ja. Aber es hat dann nie mehr einen Punkt gegeben, wo du das Gefühl hast, so jetzt nehme ich die Ausbildung noch wirklich in Angriff, das ist einfach gar nicht mehr drin
gewesen. Ich wäre gar nicht mehr auf eine Schule gekommen. Also das, ich glaube, mit 3, 24 wird man gar nicht mehr aufgenommen.
Okay.
Auf die Schauspielschule.
Ja. Wie war das in der Niederdorf-Oper mit dem Rudi Walter? Also, das ist ja so der Stern am Schweizer Theaterhimmel.
Das war eine sehr schöne Erfahrung. Also jetzt nicht nur auch mit dem Rudi Walter, aber auch mit dem Paul Bühlmann und die Helen Vita, Dina Storelli, der Inigo Gallo, also all die Schweizer Urschauspieler, Volksschauspieler sind dort vereint gewesen und ich habe dort erstens mal viel gelernt und wir haben eine gute Stimmung gehabt, es ist sehr locker zu und her gegangen und ich bin auch einfach total gut aufgenommen worden. So.
Ja. Die Rolle, die du gehabt hast, war das Rutli.
Das Rutli.
Das brave Rutli vom Land. Mhm. Und nicht eines von diesen drei Dirnli.
Nein.
Hättest du aber lieber gehabt?
Nein, damals war das völlig okay gewesen. Nein, das hat schon gepasst. Das war schon gut gewesen. Aber das ist so etwas, was sich so durchzieht bei mir, dass ich noch nie ein Nütli spielen durfte. Ich meine, jetzt bin ich dann zu alt, oder? Also es ist halt gerade beim Film, wird man halt so typecastet und dann kommt man in so eine Schiene rein und das ist dann relativ schwierig, aus dem auch wieder rauszukommen. Und vor allem fehlen dann auch die Besetzungsleute und im Fernsehen, vor allem die Redaktionen, oft auch die Fantasie,
dass man auch mal
ein bisschen quer besetzen
kann. Etwas ganz anderes könnte
ich spielen. Etwas ganz anderes, ja. Aber es braucht dann halt oft ein bisschen Mut. Und
ja. Also so ein wirklich schräges Angebot hast du nie bekommen, wo du gefunden hast, jetzt kann ich wirklich mal Träuberbrut spielen, oder?
Träuberbrut, das klingt auch gut. nein, im Film nicht. Es ist wirklich im Film nicht. Aber jetzt, ich spiele jetzt auch wieder Theater. Mhm. Und habe jetzt... das ist sehr lustig, dass ich habe jetzt hier ein Stück gemacht im Casinotheater im Sommer. Nein, wann? Nein,
im Dezember.
Ja. Im Dezember, Januar. Und seitdem habe ich jetzt plötzlich kriege ich wieder ganz viele Anfragen für Stücke.
Theater?
Mhm. Ja. Und das freut mich wahnsinnig. Und da merke ich jetzt, dass bei Theaterstücken, also dass mir Rollen angeboten werden, wo schräge Figuren sind, wo, also wirklich spannend. Und das ist das Lässige am Theater, dass man dort halt viel extremere Figuren kann spielen als im Prinzip als im Fernsehen.
Dann bleiben wir doch jetzt ganz schnell beim Theater. Mhm. Das erst will ich am Schluss nehmen, aber jetzt sind wir gerade so schön dabei, oder? Also, eben, du bist im Casino jetzt nach 16 Jahren, glaube ich, ab Bühnenabsenz oder noch mehr. 19 Jahre Bühnenabsenz im Casinotheater gewesen. Das erste Mal wieder. Ganz kurz, warum der Unterbruch denn? Wieso so lange weg von der Bühne?
Ich habe eben genau das, was ich vorher gesagt habe, dass mir das Fundament quasi, wo ich auch zurückgreifen konnte, was Theater, Schauspielerei anbelangt, das Fundament habe ich nicht gehabt. Und ich habe dann nach der Niederdorf-Oper noch andere Theaterproduktionen gemacht, also als Schauspielerin. Und da habe mich irgendwie einfach selber überfordert, dass ich an mich selber immer einen sehr hohen Anspruch und der ist damals einfach zu hoch gewesen. Also ich habe mich selber wahnsinnig unter Druck gesetzt auf der Bühne und habe mich einfach nicht mehr wohl gefühlt, dass ich einen richtigen Zustand hatte. Ich habe fast nicht mehr auf die Bühne.
Also das, nicht einfach normales Lampenfieber, sondern...
Es ist wirklich sehr ungesund geworden. Also, ja. Es hat mir einfach überhaupt keine Freude mehr gemacht. Das war nur eine Panik. Und in so einem Zustand kann man ja nicht spielen. Also.
Ja.
Und dann habe ich beschlossen, in dem Fall ist das nicht für mich. Ich kann das nicht. Ich hatte auch einfach zu wenig Selbstvertrauen gehabt und habe beschlossen, ich höre auf mit der Bühne. Ich mache das nicht mehr. Ich kann das nicht.
Ja.
Und das war ein Trauma, das ich dort hatte. Und ich habe das 19 Jahre mit mir herumgeschleppt. Also nicht das Trauma, dass ich das immer präsent hatte, aber ich meine, auch in dieser Zeit oft haben mich Leute wieder angefragt, wieso spielst du mal wieder Theater? Und ich habe gesagt, lass mich in Ruhe. Nie mehr, ich wollte nichts wissen. Und das habe ich jetzt eben fast 19 Jahre habe ich das, durchgezogen.
Und dann ist der Paul Burkhardt vom Casinotheater gekommen und hat dich bearbeitet und bearbeitet und bearbeitet und mit einer super Gage dich dann da gebracht ins Casinotheater. Oder was war der Grund, dass dann dir der Schritt doch noch gelungen ist nach 19 Jahren?
Ja, ich habe dann einfach... Es ist ja so, dass man im Film, Fernsehen und ich lebe in der Schweiz, meine Kinder gehen hier in die Schule. Also ich bin hauptsächlich auf den Markt in der Schweiz angewiesen. Und es wird einfach viel zu wenig gedreht. Also ich kann von dem kann man eigentlich nicht leben. Also wenn man nur in der Schweiz arbeitet und nur Film, Fernsehen machen will, das geht nicht. Mhm. Also da muss man entweder noch einfach etwas anderes machen, irgendwo servieren oder man spielt eben Theater oder man macht Hörspiel oder sonst irgendetwas.
Also pure Not, die dich ins Theater zurückgetrieben hat?
Nein, nicht pure Not. Das ist nicht. Nein. Es ist natürlich auch immer noch irgendwo im Hinterkopf schon gleich gewesen, oder? Und ich liebe ja das Theater. Also ich renne ja jede Vorstellung, die ich kann. Und das ist einfach für mich, ich habe eben so den Anspruch, es ist für mich so Königsklasse. Ich, wenn ich im Theater bin, dann das finde ich das Größte. Also es ist schon etwas, was mich dann immer zwischendurch wieder gewurmt hat. Und gedacht, Gott, ich will schon irgendwie. Und dann ist eben der Pauli, also der Paul Burkhalter, gekommen und hat gesagt, Sabine, komm doch mal zu uns. Und es ist so lässig da im Casino-Theater. Und was willst du spielen? Kannst spielen, was du willst. Ich such dir ein Stück aus. Und, also wirklich. Ich nein, lass mich sein. Und ich habe irgendwie Schiss gehabt. Und dann ist er mit Vorschlägen gekommen, mit verschiedenen Stücken. Und dann habe ich zwei, glaube ich, abgesagt. Und gesagt, das will ich nicht machen. Und dann ist jetzt das Business Class gekommen. Und dann ist er wieder gekommen und gesagt, komm, jetzt schau mal da. Das ist ein Ensemblestück. Und da bist jetzt auch nicht, das ist jetzt nicht ein Solo-Abend. Da bist du so ein bisschen eingebettet und überlegst dir doch einmal und so. Und dann habe ich gesagt, also schick's mir mal ein kleines. Und dann hat mir das gefallen. Also ich habe Kolumnen von Martin Sutter zum Teil schon kennt, also mit Büchern daheim. Und ja, und dann habe ich mir das, dann sind wir etwa, glaube ich, dreimal gegessen miteinander. Und dann habe ich irgendwann gesagt, also gut, komm, ich mach's.
Okay, und hast du bereut?
Nein, natürlich nicht. Das ja. Es ist eben noch verrückt, dass, wenn ich dann angefangen mit Proben und dann auch Bühnenproben und Premiere, das ist, habe ich so für mich gedacht, das ist, eigentlich ist es wie Velofahren. Also wenn man es mal gelernt hat, einigermaßen, und man ist 20 Jahre nicht mehr Velo gefahren, und man steigt wieder aufs Velo, das geht. Mhm. Man fährt einfach weiter. Mhm. Und das ist so ein Gefühl gewesen. Und ich habe auch gemerkt, dass ich also so mit dem Ganzen, die ganzen Ängste, die ich eben von früher noch so präsent hatte, dass die mit mir gar nicht mehr viel zu tun haben.
Ja.
Ich habe so viel gemacht in der Zwischenzeit. Ich bin Mutter geworden. Also einfach so viele Erfahrungen gesammelt über so viele Jahre, dass ich gemerkt habe, das ist wirklich ein alter Ballast, den ich nicht mehr brauche. Jetzt.
Weil ich schon lange weg war, nur hast du nicht.
Eigentlich, ich habe es noch nicht gewusst.
Gemerkt. Mhm. Ja.
Vielleicht ist er auch noch nicht so lange weg. Das kann schon sein. Aber jetzt, zu diesem Zeitpunkt, ist das jetzt richtig, dass ich auch wieder Theater spiele. Merke ich einfach.
Ja, und die Rolle, die du dort hast, ist ja zum Teil auch relativ verrucht, oder? So ein bisschen,
stimmt,
die ist relativ wild, ja. Oder? Also ja. Du musst da noch ziemlich Gas geben.
Ja.
Das hat Spass gemacht.
Das hat wahnsinnig Spass gemacht. Das war auch ein tolles Ensemble gewesen, ja. Sehr nette Kollegen. Also es war eine wahre Freude gewesen, wirklich.
Okay, so eine grosse Freude, dass jetzt wieder eins kommt, oder? Im Oktober, ein Stück.
Im Ende August haben wir Premiere, genau.
Am August schon?
Genau.
«Die halbe Gans».
«Die halbe Gans». Das ist eine Komödie von einem deutschen, relativ jungen Autor, der heißt Martin Heckmanns. Und das ist ein 5-Personen-Stück. Und es ist im Prinzip ist es so ein raffiniertes Kammerspiel, glaube ich, kann man dem sagen.
Mhm. Ja. Kann man sich nicht viel... Also ich kann mir da nichts darunter vorstellen. Was ist das, ein raffiniertes Kammerspiel?
Ja, also es spielt sich ab. Es ist ein Pärchen, ein Ehepaar, das sich Besuch einlässt. Ein anderes Pärchen, wo einander überhaupt nicht kennt. Aber die Frau, also meine Figur, erhofft sich einen Job durch den Besuch. Also, weil er ist Hotelier und hat so ein bisschen, ich habe ihn kurz mal irgendwo kennengelernt, der deutet an, dass eventuell in seinem Hotel ein Job frei würde. Und dann finde ich, also die Figur Bettina findet so, jetzt laden wir die ein und dann ergibt sich vielleicht etwas, weil sie braucht dringend einen Job. Also das gibt ein Abendessen mit 5 Personen, das heisst die 2 Paar und ein Fremden, der noch dazu stößt. Und da bemüht man sich bei dem Abendessen, bei dieser halben Gans, bemüht man sich um Smalltalk und es wird aber relativ schnell unangenehm. Vor allem für die Gastgeber wird es extrem unangenehm, eine unangenehme Situation. Sie verstricken sich schnell, es wird peinlich, sie verstricken sich in Intrigen und Lügereien. Und der Abend geht so dermaßen in die Hose. Und das ist, es hat eine grosse Situationskomik. Also es läuft alles über die Sprache.
Okay.
Ja,
also ähnlich, kann ich also nicht sagen. Etwas Ähnliches wie im Business Class, wo auch sehr viele so
bei Business Class ist auch viel über die Sprache gelaufen, das stimmt, ja.
Ja. Okay. Und deine Mitschauspieler sind ja alte Bekannte, Victor Jacobo, Mike Müller.
Der Victor Lasse. Jacobo ist mein Mann.
Also im Stück.
Im Stück? Mhm. Ja. Also das heisst, nein, wir sind nur Lebenspartner im Sinne geheiratet. Und der Mike Müller, ist eben der Hotelier, der Vermeintliche, der mit seiner Frau kommt. Und das ist Norina Nobajari, das ist eine junge Kollegin. Und dann spielt noch der Laszlo Kish mit.
Und mit Victor und Mike hast du auch schon viel zusammen gearbeitet?
Ja, viel eigentlich nicht. Wir haben einfach einen Film zusammen gemacht.
Ist das einzige Mal gewesen? Ernstfall in Havanna?
Ja.
Ist das gewesen?
Ja.
Okay.
Ja.
Und dann jemand mal einen Gastauftritt bei ihm in seiner Late Night? Oder wie heisst
es? Jacob Müller Late Night ist schon länger her.
Genau, dort ist er ja sogar so ein bisschen unterstellt worden. Das sei eben nicht nur im Theater dein Mann. Das sind doch nachher so Gerüchte laut geworden, oder? Ja, dass da ein bisschen mehr laufe.
Ja, ja. Also da kann ich nicht viel dazu sagen. Das ist einfach irgendwie nur Dummheit. Also. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll.
Ja, okay. Aber die haben es natürlich
auch gute Freunde und
die haben es einfach auch ein bisschen auf die Spitze getrieben dort, oder?
Wer?
Also der Victor?
Der Victor hat halt, glaube ich, ein bisschen Zeug geklärt. Ich habe mit dem nichts zu tun.
Okay. Wir haben einen Zeitsprung gemacht. Wir sind eigentlich stecken geblieben, kurz bevor du wirklich den Durchbruch geschafft hast, im Fernsehen. Also du hast erzählt von der Niederdorf-Oper. Dann ist Gilberto de Gusne gekommen,
genau.
wo du die Hauptrolle gehabt hast. Mm-hmm. Wahrscheinlich hat er das dann auch den Bogen gegeben im Theaterspiel.
Ja, genau. Hast du es erraten, ja.
Genau, weil das ist doch sehr anspruchsvoll. Also man ist einfach wirklich im Mittelpunkt, oder?
Ja, es ist irgendwie einfach... Es war irgendwie zu viel für mich und dann musste ich noch so viel singen. Und es ist einfach, der ganze Fokus war nur auf mir. Und das ist noch komisch, weil wir haben super Kritiken gehabt. Also ich habe nicht eine schlechte Kritik gelesen. Und trotzdem, ich konnte dann nicht auf das vertrauen. Es ist für mich einfach, es hat für mich einfach irgendwie nicht gestimmt.
Und dann, jetzt muss ich noch schnell etwas nehmen. Ich habe da einen Zeitungsausschnitt.
Spick.
Nein, nicht der Spick, der Brick. Dann kommt plötzlich die Schlagzeile im Blick, das ist 30. April 1993, ziemlich genau 17 Jahre jetzt her. Alpendallas, Hauptrolle für Sabina Schneeberli. Und wahrscheinlich mit dieser Schlagzeile bist du schlagartig in das Bewusstsein von einer breiteren Öffentlichkeit gerückt. Nehme ich jetzt mal an, mit dieser Direktorinnenrolle.
Ja, also ich denke schon, also mit was ausgespielt worden ist, sicher.
Ja.
Das ist ja so ein Strassenfeger geworden. Ich werde heute noch auf die Direktorin angesprochen.
Das sind ja, glaube ich, 800'000 Zuschauer pro Abend, am Sonntagabend sind
vor der Kiste gekocht. Das ist nicht mehr so viele Zuschauer gibt es heutzutage nicht mehr.
Ja. Wie bist du denn da überhaupt zum Handkuss gekommen für diese Rolle? Also hast du keine Fernseherfahrung gehabt bis dorthin?
Nein, ich habe 2-3 kleine Sachen gemacht. Kleine, so 2-3-4 Drehtage, mehr nicht.
Mhm.
Ja, ich habe ein Casting einfach gemacht.
Tönt einfach. Also du hast dich gemeldet dort und
Nein, die haben mir angelüht.
Und warum denn das?
Wie ist jetzt das gegangen? Also, da kommt der Rudi Walter ins Spiel. Der Rudi Walter, willst du auf das raus?
Ja, sicher.
Ich bin so vergesslich. Das ist schlimm, es kommt erst jetzt in den Sinn. Ja. Der Rudi Walter hat in der Zeit, wo wir eben Niederdorf oben gespielt haben, hat er zu einer Kollegin, Freundin, Ruth Waldburger, das ist eine sehr bekannte Filmproduzentin, die hat Vega-Film, die macht wirklich viel und gute Sachen in der Schweiz und auch im Ausland. Er hat zu ihr gesagt, während der Produktionszeit von der Niederdorf-Oper, du schau mal da, die Kleine, auf die musst du ein Auge haben. Aus der wird mal etwas. Das hat mir Ruth irgendwann später mal erzählt, also viele Jahre später. Und als sie die Hauptrolle gesucht haben für die Direktorin, haben sie auch auf- und abgecastet. Und es ist, sie sind einfach nicht fündig geworden. Also nicht im Sinne von, weil jetzt ist keine gut genug für das, sondern einfach, man ist nicht einer Meinung gewesen. Weil da reden ja immer viele Leute drin. Das ist einerseits die Produzentin, dann ist es der Regisseur, der natürlich überzogen sein von seiner Hauptdarstellerin. Und dann ist es auch das Fernsehen, die Redaktoren. Also das muss scheinbar ziemlich ein Hickhack gewesen sein. Und dann ziemlich am Schluss, irgendwann, ist dann die Ruhe gekommen und hat gesagt, so, da ist, bin ich ihr in den Sinn gekommen. Und dann hat sie gesagt, holt mal die Schneebeli. Und dann bin ich an das Casting. Und dann hat der Wolfgang Panzer, das war der Regisseur, hat auf das Abend gesagt, mit dieser oder mit keiner machen wir das. Und er hat scheinbar dann so wichtig, sein Wort so wichtig gewesen, dass dann, die sich dann halt überzeugen lassen haben, die anderen, und sagen, ja gut, dann dein Risiko. Dann. Die sind natürlich, ich nehme an, die sind nicht so glücklich darüber gewesen, weil die haben sicher lieber einen Namen wählen und jemanden auch mit mehr Erfahrung, also für so eine grosse Rolle.
Mhm. Und du hast dir das einfach zugetraut?
Total.
Also auf der Bühne Angst, aber so ja, in einer Fernsehserie, wo man nachher
wollen. Ich habe das total zugetraut. Ja?
Warum denn das? Das finde ich
weiß
spannend.
Auch nicht.
Weil man nicht einen direkten Publikumskontakt hat. Weil man das Gefühl hat, man kann alles 100-mal drehen, oder?
Nein, das ist natürlich schon nicht so, dass man alles 100-mal drehen kann.
Ja, ich meine, nur weil man das Gefühl hat. Also
ich weiß auch nicht. Ich habe mich einfach schon. Also ich habe ja nicht viel gedreht voran, aber das war schon so etwas, was mir immer sehr im Kopf geschwirrt ist. Also ich wollte wahnsinnig gerne einen Film machen. Mhm. Und ich hatte einfach keinen Moment Angst davor. Überhaupt nicht. Ich habe mich nur gefreut. Für mich war auch die Kamera nie etwas Bedrohliches gewesen, gar nicht. Das ist irgendwie, das hat zum Team gehört. Da ist man dann wie so zu einer Familie zusammengewachsen. Also gerade jetzt in dem Fall von der Direktorin, weil wir sind da in Bergün gsi, in dem kleinen Bergdörfli, wo wirklich sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, da hat man müssen zusammenheben. Also,
Und die sind fast ein Jahr, anderthalb?
Nein, anderthalb, sind wir da gsi.
Mhm. Und du mit deinem kleinen Sohn, der irgendwie jährig war?
Ja, der war irgendwie anderthalb oder so. Ja.
Wie muss man sich das vorstellen, wie wird so eine Serie, so ein Film gedreht? Also anderthalb Jahre lang.
Folge nach Folge. Nein, stimmt nicht. Wir haben, glaube ich, das ist noch verrückt gewesen. Wir haben, glaube ich, auch mit 3 Folgen kreuz und quer gefilmt. Mhm. Also jetzt bei Tag und Nacht hat man wenigstens, man filmt ja nie synchronen Film. Also, dass man am Anfang anfängt und dann schön durchdreht bis zum Schluss. Man fängt vielleicht mit dem Schluss an oder man fängt es mit drinnen an. Oder man hat gerade als erste Bettszene mit einem Partner, wo man 5 Minuten vorher einen Tank geschüttelt hat oder so. Mhm. Also, und bei der Direktorin ist es so gewesen, dass man 3 Folgen gleichzeitig gedreht hat. Und das ist noch recht anspruchsvoll gewesen. Also wirklich da einfach den Überblick zu behalten.
Mhm. Und da ist man jeden Tag auf dem Set, also jeden Tag um Drehen, mehr oder weniger.
Ja, also ich mit dieser Figur bin ich jeden Tag auf dem Set gewesen, ja.
Das heisst, am Abend liest du das Drehbuch durch, lernst es auswendig.
Und lernst einfach Szenen für den nächsten Tag.
Ja.
Und wenn du weisst, oh, jetzt kommt irgendwann eine grosse, schwierige Szene, die tut man dann natürlich schon. Muss man natürlich schon früher sich damit beschäftigen. Das langt nicht, wenn man einfach das Gefühl hat, am Abend noch vorher noch schnell. Aber im Prinzip, wenn man so eine Geschichte macht, eben so eine Serie, dann kann man noch vorzu sich vorbereiten. Das geht wie fast nicht anders.
Aber das ist ja eine enorme zeitliche und nervliche Belastung. Nehme ich an.
Das war schon sehr anstrengend gewesen. Und ich hatte ja auch noch einen kleinen Bub. Also das war natürlich dann so eine Doppelbelastung. Ja. Und dann ein schlechtes Gewissen zwischendurch. Und ich muss ihn nicht mehr abgeben, obwohl er es so schön hatte. Also er hatte eine Tagesmutter. Aber es ist dann gleich, manchmal denke ich mir, kommt einfach so ein schlechtes Gewissen.
Mhm.
Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt das vergleiche, die Drehbedingungen, die wir bei der Direktorin hatten, und wenn ich das vergleiche mit den Drehbedingungen von Tag und Nacht, dann ist das wie Tag und Nacht.
Okay. Also. Was war denn anders bei der jüngeren Serie? Also bei
ja, wir mussten einfach viel mehr müssen drehen in der gleichen Zeit. Es ist alles viel schneller gegangen, viel mehr Druck. Also da im Vergleich dazu war die Direktorin sehr gemütlich. Also ich habe auch so als Erinnerung, ich habe so Berge in Erinnerung und die gute Luft und man ist immer verrissen. Partys, die wir gemacht haben. Und Tag und Nacht ist halt immer, eigentlich fast immer im Studio und es ist heiß gsi und man hat geschwitzt und immer Zeitdruck, machen. Ist halt einfach Sparmaßnahmen, oder?
Ist das der Grund, dass man einfach in weniger Zeit alles
ja, müssen tun? Ja, einfach viel mehr drehen, weniger Zeit für weniger Geld. Ja.
Okay. Ja. Also ist das fast ein Trauma gewesen im Vergleich zum
Nein.
Das hat nicht.
Mir hat Tag und Nacht hat mir sehr viel Spass gemacht. Und wir sind alle Schauspieler und auch die Equipe und alle, die da mit involviert waren, sind alle entsetzt und wirklich traurig, dass das aufgehört hat. Ich hätte das gerne noch weitergemacht. Wir hätten einfach müssen, für die nächste Spielzeit, quasi die Drehzeit, für die nächste Staffel, hätten wir irgendwie einen Konsens müssen finden. Also, dass man sagt, man macht einfach vielleicht 3 Folgen weniger oder so. Weil das ist so etwas, wo man mal sagen kann, gut, ich mache jetzt das, wie lange haben wir gedreht? 6 oder 7 Monate kann man das mal durchziehen, wenn man weiss, okay, nachher ist es vorbei. Aber man kann das nicht über die Jahre, wäre das nicht möglich gewesen.
Ja.
In diesem Tempo.
Ja. Eben da, ich habe mir vorgestellt, dass es bei Bergün schon so war. Aber dort hat man noch wirklich auch mal sich können erholen
zwischendurch. Ja, das waren andere Bedingungen. Da hat man um 6 Uhr Drehschluss.
Ja. Und bei Tag und Nacht, wie war es denn das?
Ja, das ist. Da hat es Überstunden gegeben, weil man einfach fertig werden musste. Dann ist manchmal 10 Uhr geworden. Und dann muss man halt gleich am Morgen um 7 Uhr wieder dort sein. Oder wird man abgeholt und muss wieder losgehen. Und zwischendurch hat man noch 10 Seiten Text, den man lernen sollte. Irgendwie 8 Stunden oder so. Also das ist schon vorgekommen.
Ja.
Und ja, das sind schon Unterschiede.
Mhm. Unterschied ist auch hat es auch gegeben, bei der Zuschauerresonanz dort. Also meine Tag und Nacht hat irgendwo um die 300'000. Ich weiß, richtig im Kopf habe. Genau und die Direktorin hat irgendwie 800'000. Tag und Nacht ist ja dann abgesetzt worden. Sind die so schlecht gewesen? Was ist der Grund?
Im Gegenteil. Und es ist ja auch verrückt. Also von Fernsehseite sind wir ja gelobt worden über den Klee. Es hat noch nie so eine gute Eigenproduktion gegeben. Aber es zählt einfach nur die Einschaltquote. Das ist das Einzige, was wirklich zählt. Wenn die nicht stimmt, dann ist es egal, dann wird es abgesetzt. Also ich denke, das hat in erster Linie am Sendeplatz gelegen. Freitagabend um 9 Uhr, das ist einfach sehr schwierig. Da geht man ins Kino oder ins Theater oder man hat Besuch. Oder man entscheidet sich für einen Fernsehabend und dann schaut man einen Film, der anfängt um 7:15 Uhr. Und der geht dann bis um 10 Uhr. Also oder und im Schweizer Fernsehen ist, wie heisst die Sendung? Irgendwie so SF bei den Leuten oder so. Also das ist eine Sendung, die wirklich eher älteres Publikum anspricht. Und die Serie ist jetzt nicht wirklich spezifisch für ältere Leute. Also es ist ja sehr rasant gedreht, man hat schnell geredet. Also dass gerade ältere Leute gesagt haben, ich verstehe es nicht, also es geht mir schnell. Oder das ist, und das hat wie nicht gepasst zu den Leuten, die Leute, die um diese Zeit Schweizer Fernsehen geschaut haben, die haben dann am 9 Uhr abgestellt. Weil das ist nicht ihres. Also das ist zumindest das, was ich so ein bisschen immer gehört habe. Dass es einfach nicht zusammengepasst hat.
Euer Publikum ist mehr das gewesen, also Grey's Anatomy,
Desperate Housewives. Also für uns wäre es super gewesen, Montagabend, Dienstagabend oder Sonntagabend, wo man sich gewöhnt ist, wo Leute und Plan damals gelaufen ist, wo man gewusst hat, da kommt der Schweizer Fernsehfilm oder die Schweizer Serie. Ja. Das wäre gut gewesen, wenn sie können an diesem Sendeplatz bleiben können, denke ich. Aha. Aber was will man jetzt noch im Nachhinein?
Also, der Frust ist jetzt verarbeitet, nehme
ich
an.
Ja.
Noch ganz kurz, sonst läuft uns die Zeit langsam davon. Du hast ja x Film, dreht ja nicht mehr einen Schluck. Der Dalai Lama hat gesagt, man sollte seinen Gast nie trockene Lippe bei Cola. Genau.
Stimmt.
Filme sind ja, ich habe es nicht zählt, sicher ein Dutzend Kinofilme, wo du schon mitgewirkt hast. Grössere, kleinere Rollen. Zwei, drei habe ich erwähnt. Mein Name ist Eugen Ernst von Havanna. Spital in Not hat noch einer geheißen.
Spital in Angst.
Mhm. In Angst, ja. Welche Filme sind dir, oder wenn das müsste ich sagen, der Film, das ist der, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist, vor allem. Wir können ja nicht über alle reden.
Also einer, wo ich wirklich sehr gerne daran denke, das ist wirklich Ernst von Havanna. Weil, und zwar nicht einmal jetzt unbedingt, was das Resultat angeht, das sind ja immer zwei verschiedene Sachen, also Wahrnehmung. Das eine ist die Arbeit, wie man daran arbeitet, und das andere ist das Resultat. Das muss nicht immer equal sein. Also, mhm. Das war einfach die schönste Zeit, glaube ich, die ich je auf einem Dreh hatte. Ja. Wir waren in Santo Domingo und ich immer zwischen dem Victor und dem Mike. Und es ist einfach... Wir haben es einfach so sauglatt gehabt. Ja. Und in diesem wunderschönen Santo Domingo und tolle Regie. Und es, ist einfach, es hat einfach alles zusammengepasst.
Ja.
Also so menschlich wie auch von der Geschichte. Das war eigentlich meine schönste Drehzeit. Und wir reden immer wieder. Immer wieder kommen wir auf das zurück. Und weisst noch. Und ist das nicht schön gewesen? Und da und dort und das Restaurant und dort auf dem Boot und dort ja. Hast du über die Reling gekotzt.
Ist das wirklich vorhanden?
Ja.
Also wer? Aha, okay. Also weil es starken Seegang gehabt hat, oder?
Ja, ja.
Okay.
Aber ich bin nicht die Einzige.
Okay.
Ja. Und das ist so lustig, der Victor, der tut immer mit dem so ein bisschen, der macht immer Witzli draus, weil es ist wirklich so gewesen, wir haben eine Szene gehabt zusammen auf dem Boot. Und mir war es so elend schlecht gewesen. Und ich habe müssen, ich bin wirklich, Entschuldigung, also ich mir war sehr übel gewesen. Ich bin über Ding und dann, es ist so, mit dem Wetter und alles, es ist ein riesen Puff gewesen. Und die Regisseurin hat Panik gehabt und der ist auch so schlecht gewesen. Der Einzige, der noch einen kühlen Kopf bewahrt hat, war der Kameramann gewesen. Der hat dann das Kommando übernommen und hat gesagt, Schnäbeli! Sorry, wir müssen. Und dann, ich komme. Und dann musste ich den Victor küssen. Ich musste den Victor küssen, nur so einen Bäckli-Kuss, aber ich wirklich geil im Gesicht. Cut! Und ich bin zurück und dann wieder. Und der Victor kommt immer und sagt, dann hat sie mich endlich mal geküsst und was macht sie? Sie kotzt nachher.
Das
und
Trauma
so, also es war einfach extrem lustig gewesen.
Ja. Ja. Von dem zählt man in dem Fall noch sehr, sehr lang.
Ja, ja. Nein, das sind einfach wirklich extrem schöne Erinnerungen, die ich nie nicht missen möchte.
Schön. Das merkt man aber, hat man am Film auch irgendwie angemerkt, dass es sehr gut funktioniert hat. Oder? Der ist
ja
auch sehr, sehr gut angekommen.
Der ist sehr gut angekommen, ja.
Ja, genau. Gibt es ein neues Projekt im Filmbereich?
Ja, also ich habe jetzt Anfang Mai, also das Schweizer Fernsehen steigt jetzt wieder in den Tatort-Reihe. Und dort habe ich jetzt eine kleine Rolle im nächsten Tatort. Und das wird jetzt Ende, die fangen jetzt an zu drehen, glaube ich, in einer Woche. Und ich habe dann meine Drehtage Anfang Mai. Und ich spiele so eine, wie sagt man denen? Die so Spurensicherung. Ich bin Chef Spurensicherung oder so.
Ja. Und wie lernt man das?
Keine Ahnung, ich weiß es noch nicht.
Ehrlich?
Nein, also ich muss dann mal zur Polizei gehen. Also,
ja.
Aber es ist jetzt so, das ist, also die Figur die geht weiter. Das ist noch das Interessante daran, dass die auch ein bisschen Entwicklungspotenzial hat.
Also es gibt mehrere Tatorte.
Ja, ja, also das ist, das Schweizer Fernsehen steigt jetzt wieder ein. Das ist eine Co-Produktion, die werden dann auch im deutschen Fernsehen gezeigt. Und ich weiß nicht, ob es pro Jahr ein oder zwei machen. Und das ist Stefan Gubser ist der Kommissar.
Ja.
Das war ja auch schon in den Medien gewesen. Ich glaube, das darf ich jetzt sagen.
Okay.
Und ich habe jetzt aber eben in dieser Reihe jetzt habe ich eine kleine Rolle, die jetzt auch nicht. Was die Spurensicherung angeht, nicht jetzt muss wahnsinnig jetzt schon Bescheid wissen. Also ich kann mir da ein bisschen Zeit lassen.
Aber bei anderen Rollen hast du dich auch müssen, relativ stark damit auseinandersetzen, oder?
Ja, also je nachdem, also was es ist. Also als Ärztin, da bin ich also ein paar Tage im OP und habe das Besteck mitgehabt und so.
Ja.
Das ist ja spannend, also man kommt an Ort oder kriegt Sachen zu sehen, wo man sonst nie die Möglichkeit hat.
Ja. Was ich besonders bewundere immer an Schauspielerinnen und Schauspielern, sind eben andere Szenen, eben, wo es dann um Emotionen geht. Mm-hmm. Ich meine, das kannst du nie noch lernen.
Mm-hmm.
Oder eben einen küssen, obwohl es einem Spei übel ist. Mm-hmm. Wie kriegt man das an? Wie lernt man das?
Das ist jetzt, also es braucht sicher einfach gewisse Offenheit und eben, was ich vorher gesagt habe, eine Bereitschaft und eine Spielfreude. Und dass man auch das kann die Hosen runterlassen, im Sinne von, es kann auch peinlich werden. Und da ist es einfach sehr wichtig, dass man sich gut aufgehoben fühlt, dass man mit Regisseuren kann arbeiten kann, wo man wirklich vertraut, wo man weiss, die beschützen einen in einem gewissen Rahmen.
Mhm.
Aber die Bereitschaft für das muss einfach da sein. Und dann lernt man natürlich, wie kann man Emotionen darstellen. Also wie schaffe ich das, dass ich in einer traurigen Szene dann vielleicht brüllen oder dass zumindest einfach authentisch überkommt. Da gibt es dann so verschiedene Methoden. Und das ist für jeden Schauspieler ist das anders, wenn er zu dem kommt. Das ist schlussendlich auch völlig egal, wie er es macht. Hauptsache, man glaubt es am Schluss.
Wie schaffst denn du das? Also Tränen. Ich habe jetzt gestern ein paar Trailer noch angeschaut. Und da fließen relativ häufig Tränen bei dir.
Ich bin eben so nah am Wasserbau. Das ist bei mir überhaupt
okay.
Kein Problem. Ich kann da im Vorfeld irgendwie nehme ich mein iPod und höre Musik, die mich irgendwie berührt. Und dann bringe ich mich schon in so Situation, also auf so Gefühlsebene, wo das vielleicht schon langt. Oder man ist wirklich einfach am besten ist man einfach wirklich so in der Situation und lässt sich so auf das ein, was die Figur erfordert. Und dann ist das auch echt in dem Moment.
Dann kommt es.
Bitte?
Dann kommt es.
Ja.
Automatisch.
Ja.
Ja. Da gibt
es
auch noch.
Es ist ein Einlassen auf die Situation und auf das Gegenüber auch, ganz wichtig.
Ja.
Also zulassen und annehmen, was auch kommt vom Partner. Man ist ja immer nur so gut wie sein Gegenüber.
Ja.
Weil wenn vom Gegenüber nichts kommt, dann kann ich auch nichts geben. Dann blockiert es bei mir auch gerade. Also das ist so ein Fluss, der muss stattfinden.
Ja. Also da spielt man sich dann auch in so etwas rein, gegenseitig.
Ja. Ja.
Okay. Und da gibt es noch die anderen Szenen. Du hast vorhin etwas von der Direktorin erzählt, wo du Bettszenen gehabt hast. Kaum hast du einem die Hand gegeben.
Mhm. Ja, das ist dann immer eher mühsam.
Also das ist eher mühsam. Mhm.
Also das wird auch versucht, dass das vermieden wird oder dass man zumindest sich vorher ein bisschen kennenlernt oder so.
Aha.
Aber für mich sind das so die mühsamen Drehs.
Ja.
Weil das muss man sich vorstellen, das ist ja nicht irgendwie romantisch oder so.
Nein.
Da sind ja Leute rundherum und da ist grelles Licht oder und dann kommen sie und züpfeln einem dann um die Zeug rum und dann, da muss man schon büdeln und nein, die Schultern noch ein bisschen ab und also das ist wirklich das ist dann so Millimeterarbeit eher.
Mhm. Ja, da kann man sich nicht in Stimmung bringen.
Also ich versuche das immer mit Humor zu nehmen, das geht am besten.
Ehrlich?
Mhm.
Also macht es schlussendlich doch kein Problem?
Ja, das kommt auch wieder aufs Gegenüber drauf an. Also wenn natürlich der Partner stocksteif ist und irgendwie, dann ist es schwierig, oder? Aber wenn einer dann darauf einsteigt und sagt, komm, jetzt, da müssen wir jetzt durch und man es eben versucht, humorig zu nehmen, dann kann es auch locker sein. Also es kommt immer drauf an.
Okay. Hat es auch schon Rollen gegeben, die du abgelehnt hast? Weil eben zum Beispiel Szenen drin waren und gefunden, nein, das geht mir jetzt definitiv zu weit.
Nicht wegen einzelnen Szenen, aber zum Beispiel so, ich habe Daily Soaps. Das ist jetzt zum Beispiel etwas, wo mir jetzt irgendwie zu weit geht, was ich jetzt nicht will machen. Das sind so Sachen, die ich schon abgesagt habe.
Daily Soaps?
Ja, das sind so die. Ich weiß nicht, wie die alle heißen. So, also einfach, wo jeden Abend kommt eine Folge.
Also man dreht am Mittag oder am Abend kommt es, oder wie geht
das? Nein, man dreht schon im Vorfeld, aber es gibt einfach, also so wie jetzt Tag und Nacht, wo immer am Freitagabend gelaufen ist, läuft dann die Serie «Verliebt in Berlin» oder ich weiß nicht, wie das alles heisst, läuft jeden Abend. Das heisst, da dreht man noch viel schneller, also da dreht man pro Tag irgendwie eine halbe Stunde. Da ist wirklich Dialog, Schuss, Gegenschuss, fertig, weiter. Da geht es nicht mehr um irgendwelche Darstellung oder da kann man sich einfach nicht mehr, also was ich ja am Beruf liebe, dass man auch die Inhalte darüber reden und diskutieren und versuchen etwas rauszukitzeln und so, das ist dort alles, das ist einfach nicht möglich, wenn man so viel und so schnell dreht. Und es ist einfach ein Format, das mich einfach nicht interessiert, also wenn ich sage, nein, das mache ich nicht.
Wegen dem Format hast du dort abgesagt? Ja. Aber sonst, wegen einer Rolle oder so, hat es auch schon gegeben, Anfragen, die du abgelehnt hast, die du gefunden hast? Nein.
Ich glaube es nicht. Ja. Es sind einfach schon andersrum. Ich habe schon vieles nicht bekommen, was ich gerne gemacht habe.
Was würdest du denn gerne machen, wenn du es noch nie machen können?
Mir geht es einfach grundsätzlich erstmal einfach ums Buch, um Geschichte. Also wenn ich ein Buch lese und es nimmt mich innen und ich lese das durch in einer Stunde und ich habe schon Fantasien dazu und es inspiriert mich, dann ist das etwas, was ich nicht mache. Und da kommt es mir gar nicht so darauf an, welche Figur jetzt genau ich spiele. Oder, das kann auch eine Nebenrolle sein. Aber mir ist eigentlich das Wichtigste, ist mir zuerst mal das Buch. Und das ist das, was leider meistens oft nicht ausgereift ist. Also, es wird wie zu wenig, es müsste mehr gefördert werden, Drehbuchförderung ist irgendwie... Es ist oft so, dass Bücher... Ich kann es, glaube ich, in der Hand abzählen, tolle Bücher, die ich schon in die Hand bekommen habe.
Ja.
Also das, wenn mir das passiert, dann bin ich überglücklich. Und dann, wenn es noch gekoppelt ist mit einer guten Regie, einem guten Kollegen, ja.
Okay,
ich könnte jetzt nicht sagen, diese Rolle will ich jetzt unbedingt mal spielen. Das schaut sich ein bisschen anders an.
Was noch fehlt in deiner Biografie, ist so der Sprung über den Teich oder über den deutschsprachigen Raum aus. Ist das nie ein Thema gewesen? Wegen dem Englisch oder wegen dem Kind? Oder weil einfach kein Angebot gekommen sind?
Es hat mich irgendwie nicht interessiert. Also mir lange der deutschsprachige Raum. Also was ich schön finde, sind so Co-Produktionen. Also ich habe jetzt zum Beispiel kürzlich in Bilbao gespielt. Das ist ein Kinofilm, der jetzt irgendwie im Herbst oder so rauskommt. Das ist ein deutsch, schweiz, spanisch, italienische Co-Produktion. Und da wird dann riesig, ich glaube, das sind irgendwie 6 Sprachen geredet worden auf dem Set. Also, so etwas habe ich sehr gerne, wenn das so Multikulti, also alles zusammenkommt. Aber dass ich jetzt irgendwie mal Ambitionen hatte, irgendwie auf Amerika zu gehen, also, das war für mich gar kein Thema, weil ich ja sehr früh Kind hatte. Also sehr früh, also für meinen Beruf ist das früh gewesen. Und das ist für mich auch eine absolute Priorität gehabt.
Ja.
Zu dieser Zeit, wo es vielleicht noch ein Thema hätte können sein, dass ich sage, ich gehe jetzt mal auf Amerika oder auf England.
Ja.
Und jetzt ich hatte zwei kleine Buben und mir war das viel wichtiger gewesen, dass ich habe mich dann auch, ich habe ein paar Jahre dann gar nicht gedreht. Also das ist, ja. Nein, es war kein Thema gewesen.
Ja. Deine Söhne sind jetzt, glaube ich, 14 und 18, oder? Also du bist recht.
Jetzt habe ich wieder Luft, aber ich meine, jetzt muss ich nicht mehr auf Amerika gehen. Also,
ja, eben.
Wir sind zuerst liften.
Was? Ist das das Problem?
Was?
Ja, wegen dem Liften.
Nein, ich meine, ich muss doch jetzt mit irgendwie 46 sagen, so, jetzt wollte ich noch eine Hollywood-Karriere machen.
Was machst du jetzt mit dieser Luft, die du jetzt langsam kriegst, eben wenn die Söhne langsam gross sind?
Ja.
Die Mutter nicht mehr jeden Abend muss sie heim sitzen, so gut
ist, wenn sie mal... Dann komme ich zum Beispiel dahin, ja. In die schönen Bar auf Winterthur.
Ja.
Oder eben, wie gesagt, ich spiele wieder mehr Theater, was ja auch dann recht aufwendig ist mit Proben und Vorstellungen und vielleicht Tourneen wieder machen oder so. Also ich versuche einfach wieder mehr zu arbeiten. Ich merke, ich habe wieder mehr Luft und ich will auch wieder mehr arbeiten.
Super, dann freuen wir uns. Dann sehen wir in Zukunft noch mehr von dir. Auf der Bühne oder auf der Leinwand oder im Fernsehen.
Mischung ist immer das Beste.
Ja, sehr gut. Also es gibt nicht das Entweder, oder? Okay.
Ich finde, das beflügelt einander, wenn man irgendwie möglichst viel machen kann.
Ja. Wunderbar. Also ich meine, wir können jetzt noch eine halbe Stunde, eine Stunde weiterreden, aber unsere Zeit ist leider langsam zu Ende. Und ja, du willst ja gerne nachher noch im Casino-Theater noch etwas
so
schauen,
spannend,
oder?
Zu sagen.
Ja, es gibt sicher noch einen Haufen. Aber vielleicht gibt es doch noch die eine oder andere Frage, Bemerkung aus dem Publikum, direkt an Sabina Schneeberli. Hat es irgendjemand, der noch etwas hat viele Fragen?
Also tschüss zusammen.
Ja, dann ist gut. Dann, wenn alle Fragen erschöpft sind, können wir uns dem gemütlichen Teil des Abends widmen. Ich danke dir nochmal vielmals, dass du vorbeikommen bist.
Gern geschehen, ich danke.
Wir haben mehrere Sponsoren, ich kann nicht alle aufzählen am Schluss von dieser Sendung, aber einen Sponsor möchte ich kurz erwähnen, das ist die Confiserie Vollenwieder. Da zu Winterthur, ich weiß nicht, ob du die schon kennst. Wenn nicht, hast
du... Oh, Vollenweider.
Vollenweider, genau. Das ist einfach unser kleines Präsent, das wir
dir
mitgeben
wollen. Oh, wie fein.
Besten Dank, Sabina Schneeberli, dass du vorbeikommen bist. Ich hoffe, danke irgendwann auch. Sieht man sich wieder. Und sonst auf der Bühne Casinotheater ab August.
26. August.
26. August.
Premiere.
Halbe ganz.
Es wird, glaube ich, lustig.
Schönen Abend miteinander. Wiedersehen.